Der Reiter und der Bodensee von Gustav Schwab. Der Reiter reitet durchs helle Tal, auf Schneefeld schimmert der Sonne Strahl. Er trabet im Schweiß durch den kalten Schnee, er will noch heut an den Bodensee. Noch heut mit dem Pferd in den sichern Kahn will drüben landen vor Nacht noch an. Auf schlimmem Weg, über Dorn und Stein, er braust auf rüstigem Ross, fällt ein. Aus den Bergen heraus, ins ebene Land, da sieht er den Schnee sich dehnen wie Sand. Weit hinter ihm schwinden Dorf und Stadt, der Weg wird eben, die Bahn wird glatt. In weiter Fläche kein Bühl, kein Haus, die Bäume gingen, die Felsen aus. So fliegt er hin, eine Meil und zwei, er hört in den Lüften der Schneegans Schrei. Es flattert das Wasserhuhn empor, nicht anderen Laut vernimmt sein Ohr. Keinen Wandersmann sein Auge schaut, der ihm den rechten Pfad vertraut. Fort geht's wie auf Samt, auf dem weichen Schnee. Wann rauscht das Wasser? Wann glänzt der See? Da bricht der Abend der Frühe herein, von Lichtern blinket ein ferner Schein. Es hebt aus dem Nebel sich Baum an Baum, und Hügel schließen den weiten Raum. Er spürt auf dem Boden Stein und Dorn, dem Rosse gibt er den scharfen Sporn. Und Hunde bellen empor am Pferd, und es winkt im Dorf ihm der warme Herd. »Willkommen am Fenster, Mägdelein, an den See, wie weit mag sein?« Die Maid, sie staunet den Reiter an. Der See liegt hinter dir und der Kahn und deckt ihn die Rinde von Eis nicht zu. Ich spräch, aus dem Nachen stiegest du. Der Fremde schaudert, er atmet schwer. Dort hinten die Ebene, die ritt ich her. Da recket die Magd die Arm in die Höhe. Herrgott, so rittest du über den See! An den Schlund, an die Tiefe bodenlos hat gepocht des rasenden Hufes Stoß. Und unter dir zürnten die Wasser nicht? Nicht krachte hinunter die Rinde dicht? Und du wardst nicht die Speise der stummen Brut, der hungrigen Hecht in der kalten Flut? Sie rufet das Dorf herbei zu der Mär. Es stellen die Knaben sich um ihn her, die Mütter, die Greise, sie sammeln sich. Glückselger Mann, ja, segne du dich. Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch, brich mit uns das Brot und iss vom Fisch. Der Reiter erstarret auf seinem Pferd. Er hat nur das erste Wort gehört. Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar. Dicht hinter ihm grinst noch die grause Gefahr. Es siehet sein Blick nur den grässlichen Schlund, sein Geist versinkt in den schwarzen Grund. Im Ohr ihm donnert's wie krachend Eis, wie die Well umrieselt ihn kalter Schweiß. Da seufzt er, da sinkt er vom Ross herab, da ward ihm am Ufer ein trocken Grab. Der Bodensee ist das größte und auch tiefste deutsche Binnengewässer und wird, das sage ich hier nicht ohne Stolz, auch als das Schwäbische Meer bezeichnet. Mit seinen insgesamt 536 Quadratkilometern Oberfläche würde selbst das Bayerische Meer, der Chiemsee, fast siebenmal hineinpassen. Und sein Wasservolumen von 48,5 Kubikkilometer würde selbst den wasserreichsten bayerischen See, den Starnberger See, gut 16 Mal schlucken. Der sogenannte Alpenrandsee liegt im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei von den 273 Kilometern Uferlänge 173 auf deutschem Gebiet verlaufen, 28 in Österreich und immerhin 72 Kilometer in der Schweiz. Auf bayerischem Gebiet sind es übrigens nur 18. Sorry. Dass der komplette Bodensee zufriert, ist gar kein so seltenes Ereignis, wie man meinen könnte, und wird im dortigen alemannischen Sprachgebrauch auch Seegfrörne genannt. Die erste historisch belegte Seegfrörne wird auf das Jahr 875 datiert. 1963 hat die bisher letzte stattgefunden. So viel zu den nüchternen Fakten. Ein äußerst erfreuliches Faktum ist auch, dass ich das neue Jahr mit einer neuen Gästin beginnen kann. Ja, das heißt inzwischen tatsächlich so. Ich begrüße sehr herzlich die verehrte und Ihnen allseits bekannte Kollegin Manuela Brugger. Herzlich willkommen, Manuela. Schön, dass du ein Tänzchen mit mir wagen willst.
Ja, grüezi, sage ich in diesem Fall. Gästin, ja, genau.
Ja, allseits bekannt bist du dem Publikum ja in der Tat, weil du schon seit einer gefühlten halben Ewigkeit am Haus bist, wenn man der Homepage des Theaters Glauben schenken darf, seit 2001.
Ja, so ist es.
Da hast du ja soeben dein 20-jähriges Ingolstädter Bühnenjubiläum gefeiert,
ja,
oder?
Ja, so ist es, genau. In diesem Sommer bin ich 20 Jahre jetzt schon hier in Ingolstadt und fühle mich schon, ich kann schon sagen, angekommen, ja.
Nach 20 Jahren angekommen, das
ist
doch schön.
Ja, das ist doch gut, oder?
Du warst aber nicht durchgehend engagiert, oder?
Ich war die ersten Jahre fest im Engagement und dann bin ich dann 2004 Mutter geworden und dann habe ich eine kurze Unterbrechung gemacht. Und dann habe ich 2 Jahre später als Gast oder als Gästin eben
als
hier
Gästin,
angefangen,
genau.
Und bin seither regelmäßig jedes Jahr tatsächlich, worüber ich mich natürlich sehr freue, hier für 1, 2 bis 3 Stücke engagiert am Stadttheater.
Was auch sehr schön ist, dass du wenigstens als freie, feste Gästin auch regelmäßig hier erscheinst.
So ist es, ja.
Manuela, wenn du dich erinnerst, wir haben ja schon damals 2015 im Ballhaus mit viel Spaß zusammen das Tanzbein geschwungen. Für unseren heutigen Pas de Deux hast du die Ballade von Gustav Schwab, Der Reiter und der Bodensee, vorgeschlagen. Das passt zum einen schön zur winterlichen Jahreszeit und zum anderen freut es mich besonders, dass wir mit Gustav Schwab mal wieder einen Landsmann von mir bei Danner Tanzt einführen können. Der liebe Herr Schwab heißt nämlich nicht nur so, sondern ist auch ein Schwabe. Und wir teilen uns sogar die Geburtsstadt. Er ist nämlich wie ich in Stuttgart geboren.
Ja, tatsächlich.
Und zwar am 19. Juni 1792.
Mhm.
Wie seine Zeitgenossen Ludwig Uhland und Eduard Mörike, die wir in dieser Runde ja auch schon erleben durften, wird er zum schwäbischen Dichterkreis gezählt. Kurioserweise hat auch er, wie Mörike, hauptberuflich als Pfarrer und Gymnasiallehrer für alte Sprachen gewirkt. Und eher nebenher war er dann als Publizist und eben als Dichter tätig. Der Reiter und der Bodensee gilt als seine bekannteste Ballade. Er hat sie 1826 verfasst. Sein berühmtestes Werk ist allerdings gar keines seiner Gedichte, sondern seine schönsten Sagen des klassischen Altertums. Als gelernter Altphilologe hat er die verstreut überlieferten Sagen der Antike gesammelt, ins Deutsche übersetzt und dann mit großem pädagogischen Impetus nacherzählt. Und wie es sich für einen Pfarrer gehört, hat er dabei Kürzungen und Abmilderungen der grausamen und erotischen Passagen vorgenommen. Die Sammlung gilt als Klassiker der Jugendliteratur und als deutschsprachiges Standardwerk zur griechischen Mythologie. Also in meinem Bücherschrank steht zum Beispiel auch ein Exemplar. Wie bist du auf Gustav Schwab gestoßen?
Ja, du hast es jetzt schon gesagt. Also Gustav Schwab habe ich tatsächlich auf dem Gymnasium kennengelernt in Zürich mit dieser Sammlung der antiken Sagen. Ich bin ja sozusagen ein Dinosaurier. Ich habe noch das Humanistische, also die Matura A gemacht, sagt man in der Schweiz, mit Altgriechisch und Latein anstatt Englisch. Man glaubt es nicht. Und da haben wir Gustav Schwab gelesen und den habe ich verschlungen. Und Ja, diese Ballade ist jetzt vielleicht nicht unbedingt vom literarischen Standpunkt her für mich so besonders kostbar, sondern es verknüpfen sich verschiedene Dinge, die mit mir zu tun haben. Also Gustav Schwab aus meiner Jugend erstens. Zweitens habe ich in Tübingen gewohnt, auch wo er ja auch gewirkt hat als Gymnasialprofessor oder Gymnasiallehrer. Da habe ich mehrere Jahre am Theater gearbeitet und damals übrigens auch Knut Weber kennengelernt, der damals auch in der Nähe Theater gemacht hat. Ich war im Zehmertheater, ja. Des Weiteren ist der Bodensee ja sozusagen ein Verbindungssee zwischen meiner Heimat, der Schweiz und Deutschland.
Darum habe ich das nämlich in der Anleitung erwähnt.
Genau.
Du bist in Zürich geboren.
Auch an einem schönen See, genau.
Da ist ja der Zürichsee und da ist der Bodensee ja nicht so weit, oder?
Eine Stunde,
ja.
Vielleicht mit dem Auto. In der Schweiz ist alles nicht so weit.
Das ist eher hoch dann, ne?
Ja, und wir sind auf diese Insel Mainau, haben wir einen Tagesausflug gemacht oder auf die Areichenau auch, die man sicher hier auch kennt. Ich habe gesehen, man kann hier im Edeka Gemüse von der Insel Reichenau.
Das ist sehr, sehr beliebt.
Sehr beliebt.
Irgendwie die
genau.
Gemüseinsel. Jetzt habe ich gesehen, du hast ja einige Stationen am Theater, bevor du nach Ingolstadt gekommen bist, gehabt. Tübingen hast du schon erwähnt. Du warst auch in Dortmund, in Wilhelmshaven, sogar in Münster,
ja.
Und bist bis in den Norden gekommen. Aber du warst auch in Konstanz engagiert.
Und zwar direkt, bevor ich hierher gekommen bin. Und zwar mit unserem Kollegen, geschätzten Kollegen Peter Reißer.
Das ist kurios.
Wir waren in Konstanz und sind sozusagen gemeinsam hierher, nach Ingolstadt gekommen ins Theater. Und in Konstanz, also am Schwäbischen Meer, wie man ja so witzig sagt.
Ich finde das gar nicht witzig.
Haben wir zusammen in einem Heimatabend gewirkt, von der Deborah Epstein inszeniert. Das hieß 365 steigend, 2001 am Stadttheater Konstanz. Und da hat ein Kollege, Frank Letenewitsch, eben diese Ballade vorgetragen.
Mhm.
Und damals schon, diese Ballade fand ich irgendwie so eine Mischung zwischen Horrorgeschichte auch, Gruselgeschichte ein bisschen.
Ja.
Und ich fand es auch einfach komisch, wie man ja, also ich weiß nicht, wenn man irgendwie ein Abenteuer hinter sich hat und es glücklich ausgegangen ist und man dann sozusagen vor Schreck darüber stirbt, das fand ich ehrlich gesagt einfach komisch.
Das ist auch irgendwie so eine sehr skurrile Schlusspointe. Der Witz ist ja, es gibt eine Inspiration, also es wird überliefert, dass sich Herr Schwab von einer Chronik inspirieren hat lassen von 1573.
Ja.
Man kann das auch rauf und runter googeln. Überall läuft einem der Elsässer Postvogt Andreas Eglisberger über den Weg, der am 5. Januar 1573, also als erster Mensch wahrscheinlich in der Geschichte des Bodensees, über den zugefrorenen See geritten ist nach Überlingen. Ich hab wirklich versucht, das herauszufinden. Mir ist nicht gelungen zu erfahren, wo er denn gestartet ist. überall steht nur, er ist nach Überlingen geritten, aber von wo er kommt, steht nirgends. Ich finde es auch komisch, weil es heißt immer der Elsässer Postvogt. Jetzt frage ich mich, wie kommt ein Elsässer irgendwie an den Bodensee? Das wird leider auch nirgends aufgeklärt. Auf jeden Fall, es wird allgemein angenommen, dass der aus der Schweiz nach Überlingen geritten ist. Das würde ja ein bisschen auch zu dir passen, weil du bist ja quasi auch von der Schweiz nach Deutschland gekommen. Allerdings, dieser Herr Eglisberger irgendwie ist da unbeschadet angekommen.
Er hat es überlebt, ja.
Man kann auch lesen, dass er im Gasthof in Überlingen dann also bewirtet wurde und gefeiert. Und er muss es dann ja wohl auch wieder zurückgeschafft haben, wohin auch immer. Anders als unser Reiter, der ist ja anscheinend irgendwie völlig ortsunkundig, irgendwie hat es aber wahnsinnig eilig. Und in seiner Hast merkt er gar nicht, dass er schon mitten auf dem See ist, obwohl er noch das Ufer sucht. Schwab gibt ihm sogar noch so ein paar Zeichen, die er eigentlich bemerken könnte, dass da ein Wasserhuhn aufflattert oder dass die Bahn plötzlich glatt ist. Also er muss da wirklich im gestreckten Galopp da rüber hasten. Er wird empfangen Ich habe fast gedacht, wie der Messias, ne? Er wird zum Brotbrechen eingeladen und soll vom Fisch essen. Das hat ja auch so eine christliche Konnotation, ja, ne? Wie wenn er übers Wasser gegangen wäre, ja, sozusagen. Warum fällt der dann tot vom Pferd? Was glaubst du? Ist es wirklich der Schreck oder?
Also mich erinnert diese Ballade spontan an den Erlkönig auch. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Also, aha, der Reiter reitet durchs helle Tal. Und dann der letzte Satz in seinen Armen, das Kind war tot.
Ja.
Also für mich ist das weniger eine wahre Geschichte als tatsächlich eine Legende. Also Legende jetzt, wenn du sagst, Assoziation zu Jesus vielleicht. Ja. Weil heute so neblig ist in Ingolstadt, dass als ich in Konstanz gewohnt habe, der Winter meistens ein Nebelerlebnis wurde, weil durch das Riesengewässer natürlich Konstanz immer im Nebel ist. Und da kann man sich besser vorstellen, dass man, dass einem das passiert, dass man nicht realisiert, tatsächlich auf dem See selber zu sein, weil die Sicht ja gar nicht so weit ist. Und für mich ist diese ganze Ballade auch eine Hommage oder eine Respekterweisung an die Naturkräfte, an die Gewalten, die Naturgewalten. Und als ich in Wilhelmshaven gewohnt habe, sind wir öfters im Winter auf den Deich gegangen, am Jadebusen, und haben diese enormen Eisschollen gesehen, die da waren. Und das war ein spektakuläres Bild, wo man gleichzeitig sich irgendwie geborgen fühlt in dieser Natur, aber natürlich auch diese Naturkräfte in ihrer überwältigenden Art einfach auch spürt und respektiert. Vielleicht ist das auch das, was mir an dieser Ballade besonders gefällt. Wenn man einmal in den Bergen ein Gewitter erlebt hat, weiß man, wie klein man auch ist und wie schnell man in Lebensgefahr auch geraten kann.
Es ist ja aufgrund dieser Ballade auch so eine Art geflügeltes Wort entstanden. Der Ritt über den Bodensee, was man so sagt, wenn man erst im Hinterdrein so richtig bemerkt, in welche Gefahr man sich da gerade begeben hat. Lustigerweise, Peter Handke hat ein Stück geschrieben, das er auch so genannt hat. Das wurde 1971 an der Schaubühne am Hallischen Ufer in Berlin uraufgeführt, und zwar von einem gewissen Klaus Peimann.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ne? Genau.
Den wir ja jetzt hier bald erleben dürfen. Ja. Und das Stück ist damals anscheinend nicht so gut angekommen. Herr Peimann hat auch kurz danach die Schaubühne verlassen. Ob das jetzt mit dem Stück zusammenhängt, weiß ich nicht. Ist dir auch schon so mal was passiert? Hattest du auch schon mal so deinen persönlichen Ritt über den Bodensee?
Wo man hinterher denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich aber Glück gehabt.
Ja, ja. Ich meine, am Theater kann das ja öfters vorkommen.
Ja, ich glaube das, ja doch. Also jetzt fällt mir spontan kein konkretes Erlebnis ein. Es wird ja auch umgedreht benutzt.
Genau, inzwischen benutzt man es auch anders, dass man sagt, oh, das wird jetzt aber ein Ritt über den Bodensee.
Ja, ja.
Dann spricht man quasi von einem unkalkulierbaren Risiko.
Ja.
Also bei manchen Premieren hab ich schon mal so das Gefühl gehabt, da, ob wir da glücklich das andere Ufer erreichen, weiß ich noch nicht.
So ist es. Aber mit den Jahren hat man ja Vertrauen, dass die Dinge sich mit der Zeit doch fügen und dass eigentlich Rettung doch in letzter Minute doch meistens kommt.
Genau, also wir brechen es vielleicht manchmal ein, aber wir ertrinken nie, ne?
Nein, wir ertrinken nie, genau, so ist es.
Was hier ja auch beschrieben wird, ein für diesen Reiter überraschend völlig zugefrorener Bodensee. Mhm. Und das nennt sich tatsächlich Seegfrörne.
Seegfrörne in
ja,
der Schweiz sogar.
Dankeschön, genau, dankeschön,
ja, genau.
Für den Originalton. Und das ist bislang 33 Mal vorgekommen.
Am Bodensee.
Am Bodensee. Man kann das ja alles im Netz wunderbar herausfinden. 875 beginnen die Aufzeichnungen. Im 12. Jahrhundert zum Beispiel sind es 3. Im 15. und 16. Jahrhundert jeweils 7 Seegfrörnen. Das muss immer so eine Zwischeneiszeit gewesen sein. Mhm. Im 18. Jahrhundert ist nur eine, dann im 19. Jahrhundert nur 2 und im letzten Jahrhundert nur eine einzige 1953. 1960.
Ich habe noch 1929 gefunden.
Ah, dann sind es 34. Friert denn der Zürichsee auch manchmal zu? Der ist ja jetzt nicht so groß und tief, aber da ist es ja auch relativ
auch selten.
Kalt.
Also auch 1963, selten. Da war ich 2 Jahre alt, bin ich wohl auch darauf rumgekraxelt. Das ist ja dann auch immer, das verbindet die Menschen so. Da gehen dann alle zusammen auf die Eisfläche und feiern das und begegnen sich.
Man liest davon, dass man also gerne von Bregenz nach Lindau dann gewandert ist. Oder ich habe gefunden, es gibt eine Eisprozession von Münsterlingen nach Hagnau. Münsterlingen, das ist das Südufer, also das schweizerische Ufer. Und da gibt es ein Kloster, ein Benediktinerkloster. Und die haben justament auch 1573 zum ersten Mal eine Eisprozession nach Hagau, also ans Nordufer, gemacht, auf die deutsche Seite, mit der Büste des heiligen Johannes. Warum auch immer, und haben dann diese Büste in Hagnau stehen lassen. Die wurde dann dort im Rathaus aufgestellt. Man muss sich vergegenwärtigen, 1573, das war die Zeit der Reformation. Mhm. Die Schweiz war da schon reformiert, also da haben die Katholiken, weiß nicht, vielleicht irgendwie ihren heiligen Johannes da irgendwie in Sicherheit bringen wollen. Und die haben den da stehen lassen und haben dann gesagt, irgendwie bei der nächsten Siegfrührne holen wir ihn zurück. Mhm. Und das war dann prompt dann erst über 100 Jahre später, nämlich 1695.
Und dann haben die den wirklich zurück?
Dann sind sie von Hagnau wieder zurück und haben ihn dann wieder in Münsterlingen in der Kirche aufgestellt. Mhm. Und das wurde dann so eine Tradition, also dann wieder hin und wieder zurück. Lustigerweise 1880, da stand das Ding wieder in Hagnau. Da haben die Münsterlinger aber ihre Büste nicht abgeholt. wahrscheinlich, da war auch eine lange Pause. Naja, 1830, also 50 Jahre. Vielleicht haben sie es einfach vergessen. Und da hat dann der Dorfpfarrer von Hagnau hat dann die Büste einfach nach Münsterlingen zurückgebracht.
Oh, das ist aber freundlich. Er hätte sie auch verhalten können.
Weiß nicht, ob er dann alleine übers Eis gegangen ist. Jedenfalls seit 1963 steht die Büste wieder in der Benediktinerkirche in Münsterlingen und wartet also auf die nächste
Siegfrührni,
ja. Dass man sie wieder nach Hagnau bringen kann. Aber irgendwie, das war auch, glaube ich, damals schon immer ein großes Happening, wenn man plötzlich über diesen See laufen konnte.
Ich erinnere mich, als hier der Baggersee zugefroren war, da waren wir dann Schlittschuhlaufen, meine Tochter und ich. Und es hat irgendwie was Heiteres. Und es hat natürlich diese Faszination, plötzlich übers Wasser gehen zu können. Also da ist für mich die Assoziation zu Jesus doch gar nicht so fern.
Ja, ja.
Das hat was Wunderbares, also wie ein Wunder.
Ja.
Und es ist so hell und weiß und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit, obwohl das ja im Grunde ja gar nicht so sicher ist.
Nee, weil
ist ja eigentlich wirklich gefährlich.
So ist es. Ich kenne das von meinem Sohn, wenn wir da am Auwaldsee spazieren gehen, der kann irgendwie nur ganz dünn überfroren sein, schon will er irgendwie drauf springen.
Ja.
Und wenn er das nicht darf, dann hackt er das Eis kaputt.
Übrigens, dieser Ertrinkungstod, also diese Eisfläche, die brechen könnte und wo man dann in dieses Wasser reinfällt, das finde ich ja schon eine Horrorvision.
Ja.
Wirklich etwas vom Schrecklichsten, glaube ich, was einem passieren kann. Ja.
Ja. Bestimmt nicht angenehm. Der Robert Gernhardt hat auch diese Ballade parodiert. Wer es gar nicht weiß, Robert Gernhardt war auch der Ghostwriter von Otto Waalkes.
Ja, genau.
Hat für den also teilweise die Sketche geschrieben. Und der macht eine Parodie, die ist von 1997. Da erzählt er im Grunde die Ballade nach. Kommt aber zu einer anderen Schlusspointe. Die zitiere ich auch mal. Hoffentlich ist das noch gratis. Wir müssten ja für nicht gemeinfreie Autoren immer noch bezahlen. Und unsere Kasse ist jetzt gerade mal leer, weil wir mit dem Brecht schon uns verausgabt haben. Deswegen zitiere ich da jetzt mal nur eine Zeile. Der schreibt: Bodenseereiter, Bodenseereiter, da sind wir gescheiter. Wir alle müssen von A nach B und unser aller Weg führt über den Bodensee. Doch um faktisch vorm trockenen Grab sicher zu sein, brechen wir prophylaktisch ins Nasse ein. Was hat er denn damit gemeint?
Die Schweiz hat ja viele große Seen.
Ja.
Also die Schweiz ist zwar klein, aber hat hoho, große Seen.
Ja, hohe Berge und große Seen.
Ja, so ist es.
Schön. Ja, liebe Manuela, dann sei herzlich bedankt. für deinen Besuch und diesen netten Plausch.
Ja, ich bedanke mich auch sehr. Ich habe viel gelernt.
Hast du viel gelernt, gell? Ja. Ich habe dich zugetextet mit
Nein,
meinen
sehr
Recherchen.
Spannend war das.
Aber ja, bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Mein Name ist Olaf Danner und das war die 28. Folge von Danner tanzt. Wow.